Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Also diese Aktion geht weiter. Jetzt ist sie nicht mehr zu stoppen. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Und das ist ja auch die Verwechslung bei mir, dass die Leute so oft meinen, ich will provozieren. Und als Sohn eines Apothekers, was ich schon oft gesagt habe, mein Vater hat die Leute mit Mini-Portionen Gift geheilt.
Ja, mit Gift heilen, darin sah er seine Berufung. Christoph Schlingensief, der Universalkünstler zwischen allen Genres, der Vielvermisste, bekommt eine große Ausstellung bei den Wiener Festwochen. Es ist nicht mehr mein Problem, heißt sie im Untertitel. Wir sprechen gleich mit dem Kurator Raphael Gigax über Schlingensief, sein künstlerisches Erbe und ob ihm eigentlich jemand nachfolgt. Außerdem sind wir zu Gast in Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt gibt es ein neues Festival für zeitgenössisches Theater und das weiterhin mitten im Krieg. Er war zu Lebzeiten mindestens umstritten und wird spätestens seit seinem frühen Tod im Jahr 2010 kultisch verehrt. Christoph Schlingensief gehörte ohne Frage zu den bedeutendsten Künstlern der vergangenen Jahrzehnte. Von Film und bildender Kunst bis zum Theater, vom Operndorf in Afrika bis zu den Bayreuther Festspielen. Schlingensief war genial und hochpolitisch und wird genau deswegen von vielen bis heute sehr vermisst. Die Wiener Festwochen zeigen jetzt gemeinsam mit dem Museum für angewandte Kunst erstmals in Österreich eine umfassende Ausstellung zum Werk von Christoph Schlingensief. Deren Kurator ist Raphael Gigax und mit ihm habe ich vor unserer Sendung gesprochen. Herr Gigax, ich bin bei der Ankündigung ja zunächst einmal über den Namen der Ausstellung gestolpert. Da steht Christoph Schlingensief, so viel ist klar, aber dann Untertitel: Es ist nicht mehr mein Problem. Was soll das denn heißen?
Das Zitat, das ist eigentlich ein Teilzitat, das stammt etwa aus 2005. Christoph hat immer wieder in seinem Werk darauf hingewiesen oder sich immer wieder auch im Moment vielleicht dann wieder verweigert und gesagt, ja, jetzt habe ich meine Arbeit getan, das ist jetzt nicht mehr mein Problem, jetzt müsst ihr selber weitermachen. Ich habe meinen Lösungsvorschlag gegeben, versucht zu geben, etc.
Schlingensief ist jetzt fast 16 Jahre tot. Er ist in der Zwischenzeit ja geradezu heilig gesprochen worden, hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck. Und oft hört man ja auch diesen Satz, einen wie ihn würden wir heute dringend brauchen. Was drückt sich darin denn aus?
In meinen Augen hat Christoph Schlingensief immer sehr, sehr früh harte Themen sich denen angenommen, sei es Angst, Terrorismus, globale Unsicherheit, Rassismus, Antisemitismus, also sind wirklich die großen Themen. Er hat sich sehr früh denen angenommen, auch immer wieder. Ich glaube, das sind Themen, die auch nicht wegzudenken sind aus heutigen politischen Debatten und deshalb glauben wir wahrscheinlich, ja, wir bräuchten ihn immer noch mitzudenken und mögliche Antworten zu liefern.
Aber es hat ja wahrscheinlich auch zu tun mit der spezifischen Art, wie er diese Themen angegangen ist. Also er war ja kein Moralist in dem Sinne. Er hat sich ja selber auch sehr, sehr angreifbar gemacht in seinen Aktionen. Ist das vielleicht sowas, was heute auch fehlt?
Ja, ich denke, der Kunstdiskurs hat sich sicher verschoben. Ich beschreibe Christoph Schlingensiefs Arbeit nicht immer so aus Versuchsanordnungen, dass er eigentlich eine Versuchsanordnung angelegt hat und die per se nicht bereits ein Moral oder eine Lösung vorschlägt und die natürlich zum Teil auch unglaubliche Eigenleben entwickelt haben, die er dann auch nicht mehr kontrollieren konnte. Eben deshalb würde ich von Versuchsanordnung sprechen. Heute sind wir sicherlich in einem Moment in der Kunstproduktion, wo man sich dem nicht mehr aussetzen möchte oder viele wollen sich dem nicht aussetzen, sie wollen nicht missverstanden werden. Ambiguität ist heute nicht unbedingt ein großes Thema. Alles muss mit Daumen oben, Daumen runter bewertet werden und man möchte natürlich immer mit dem Daumen nach oben bewertet werden. Es ist jetzt nicht so, dass Christoph extra seine Arbeiten darauf angelegt hat, dass er provozieren wollte per se, aber er wusste natürlich, dass er sich Themen annimmt, die noch unerhört sind oder ungehört, in dem Sinn eben ganz ursprünglich dieser Begriff Skandal, Skandalon, das Ungehörte, dass das natürlich auch provozieren wird.
Viele von Schlingensiefs Arbeiten wirken ja heute so im Rückblick fast unheimlich prophetisch. Sie haben es gerade gesagt, diese ganze Beschäftigung mit Angstpolitik, mit Rassismus, aber auch mit den Medien, mit medialer Zuspitzung, mit diesen frühen Mechanismen des Populismus in einer Medienwelt, hat sich ihr Blick auf sein Werk durch die politischen Entwicklungen der letzten Jahre nochmal verändert?
Nicht wirklich, würde ich behaupten. Ich glaube natürlich schon, eben, was lange nicht so beachtet wurde in seinem Werk, ist tatsächlich, wie stark er immer Medien auch instrumentalisiert hat. Ich glaube, das ist Teil seiner künstlerischen Praxis und Strategie, dass er Medien immer mitgedacht hat und mögliche Reaktionen etc. Und dass sich dort nochmals ein Diskursraum eröffnet, den er eben selber dann auch nicht mehr steuern kann.
Jetzt stand ja Schlingensief auch für Totalkunst, auch fürs Geniale. Er war gewissermaßen, und ich glaube, das hätte er selber auch gar nicht unbedingt bestritten, auch ein durch und durch deutscher Künstler, wenn man das mal so in gewisse Traditionen einordnen will. Und er hat aber auch teilweise auf Sensibilitäten nicht viel Rücksicht genommen. Würde er eigentlich heute noch wirklich in unsere Zeit passen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, heute würde er sicherlich anderen Regulatorien nochmals unterliegen. Ich glaube, Institutionen würden ihn vielleicht weniger zeigen. Das glaube ich tatsächlich.
Er war jetzt nicht nur Provokateur, sondern ja auch jemand, der das Publikum permanent mit in Verantwortung genommen hat. Sehen Sie eigentlich in der heutigen Theater- und Kunstlandschaft KünstlerInnen, die dieses radikale Verhältnis von Kunst, Öffentlichkeit und politischer Intervention weiterdenken? Also gibt es jemanden, der dieses Erbe angetreten ist, oder ist Schlingensief dann doch singulär geblieben?
Also Schlingensief war in dem Sinn nie singulär. Es gibt natürlich Zeitgenossen von Schlingensief und die leben jetzt auch heute noch. Ich denke immer an KünstlerInnen wie Teresa Margolyes oder Arthur Schniewski, Santiago Sierra, das sind jetzt alles Figuren aus dem bildenden Kunstraum, wobei sie eben auch viele Aktionen gemacht haben. Und die arbeiten auch noch.
Und jemand wie zum Beispiel Florentina Holzinger, die jetzt gerade in Venedig für sehr große Furore sorgt und von der oft behauptet wird, sie sei am ehesten Erbin von Christoph Schlingensief. Würden Sie da mitgehen?
Ja, ich tue mich immer schwer, solche Zuschreibungen zu machen. Ich sehe natürlich gewisse Parallelen oder gewisse Themen, die sie auch aufgreift und wo ich denke, ja, das könnte man schon vielleicht in dieser Linie in Verbindung bringen. Aber ich denke, das Werk muss sich noch weiterentwickeln und vielleicht auch die Zeit vielleicht noch zu nah, dass man dann gleich schon solche Verbindungen trifft.
Sprechen wir noch über die Ausstellung selbst. Christoph Schlingensief hat sich nie an Gattungsgrenzen gehalten. Wir haben es schon gesagt, Film, Theater, Oper, Fernsehen, politische Aktion, Installation. Es war ein uferloses Werk. Wie lässt sich das überhaupt ausstellen?
Das ist eine sehr gute Frage und eine große Herausforderung. Es ist tatsächlich so, dass wir es mit einem sehr heterogenen Werk zu tun haben. Immer groß, es ist eigentlich immer groß. Christoph gibt es nicht in einem Small, es gibt es eigentlich immer in einem Large oder X-Large. Und das sind natürlich schon Herausforderungen für den Ausstellungskontext. Das geht von Finanzen über Größe, über auch Technologie. Die Technologie hat sich sehr stark verändert. Kleines Beispiel, heute haben wir ganz andere Bildformate. Man muss dann auch 3:4 Monitore finden, wenn man wirklich auf das Material zurückgreifen möchte oder beziehungsweise man das auch möglichst korrekt zeigen möchte. Und natürlich eben die Gattungen, die unterschiedlich sind. Die Kunstarbeiten sind weniger schwierig in einem Ausstellungsraum zu zeigen, weil sie auch dafür konzipiert wurden. Aber wie geht man mit Aktionen wie Bitte liebt Österreich um oder im Hamlet, das eine ursprüngliche Theateraufführung war. Und wir haben ja versucht, das immer aus möglichst Installativen zu denken, aber nicht, dass es zu Reenactments verkommt.
Installativ heißt, man wird so eine Aktion wie die berühmte Container-Aktion vor der Wiener Staatsoper damals bei den Wiener Festwochen, die wird man in gewisser Form nochmal nacherleben können?
Nicht nacherleben, aber was wir versucht haben, ist schon auch die Dimension so ein bisschen in einem physischen Rahmen wiederzugeben. Ich will jetzt noch nicht zu viel Spoiler Alert, aber es gibt natürlich eben Arbeiten wie die Container selber, die natürlich sehr, sehr imposant waren, und solche Dinge versuchen wir aufzugreifen, ja.
Und das kann man dann sehen ab dem 12. Mai. Da ist die Eröffnung von Christoph Schlingensief, Es ist nicht mehr mein Problem. Eine Ausstellung der Wiener Festwochen zusammen mit dem Museum für angewandte Kunst Wien und dem Martin-Gropius-Bau in Berlin. Dorthin kommt die Ausstellung dann im Oktober. Und gesprochen habe ich mit dem Kurator Raphael Gigax. Ich danke Ihnen.
Gern geschehen. Vielen Dank.
Am Left Bank Theater in Kiew eröffnete am Donnerstag das Ki-Fest, die Premierenausgabe des ersten Festivals für zeitgenössisches Theater in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des Krieges. Noch bis morgen läuft das Fest, das als Vernetzungsplattform zwischen ukrainischen Theatermachern und internationalen Kuratoren gedacht ist. Vor allem aber soll es den Gästen ein realistisches Bild vom Alltag und der Kunstszene in der Ukraine verschaffen. Wobei auch mit Kritik nicht gespart wird, wie Tom Mustrow in Kiew erlebt hat.
Die Realität des Krieges spürt man gleich beim Betreten des Foyers des Left Bank Theaters. Fotos von Ensemblemitgliedern, die gegenwärtig Wehrdienst leisten, sind an Säulen und Wänden im Foyer angebracht. Festivalleiterin Christina Kristilowejte dankt in ihrer Eröffnungsrede auch den ukrainischen Streitkräften, deren Einsatz das Festival überhaupt erst möglich mache. Ihre Hauptmotivation ist aber, der Welt zu zeigen, dass es in der Ukraine und ganz speziell in Kiew noch anderes gibt.
I understand that mostly people and more Western people more they think.
Ich glaube, die meisten Leute im Westen denken, dass hier nur Krieg ist und dass wir die Festivalvorstellung nur in Schutzräumen zeigen.
Gibt die Tochter einer ukrainischen Mutter und eines litauischen Vaters die allgemeine Wahrnehmung wieder, die ihr oft im Ausland begegnet. Das will sie ändern.
I want to be a host. I want to invite people.
Ich möchte Gastgeberin sein, will Leute einladen und ihnen diese junge, revolutionäre Stimmung hier zeigen. Kiew und die gesamte Ukraine sind wunderschön. Wir haben viele tolle Restaurants, Museen, Parks, auch Unterhaltung. Und jeder, der herkommt, wird sehen, dass wir nicht nur einfach überleben. Wir sind in unserer kreativen Phase, denn wir kennen den Preis jedes einzelnen Tages.
Creative phase, because we understand the price of each day.
Präsent ist der Krieg natürlich, auch im Festivalprogramm. Ein Ensemble aus Kriegsveteranen tritt etwa auf. Im Eröffnungsstück Confronting the Shadows beschäftigt sich die Regisseurin Tamara Trunova mit Kriegstraumata vor allem unter der Zivilbevölkerung. Die im letzten Jahr bei den Berliner Festspielen uraufgeführte Produktion wurde für das Heimspiel in Kiew noch einmal thematisch verschärft. Im ersten Teil versuchen sich Geister und Schattengestalten über Rituale und Gesänge, Märchen und Mythen mit dem Krieg auseinanderzusetzen. Der Teil nach der Pause ist von autobiografischen Monologen geprägt. Eine Schauspielerin berichtet vom Dasein als Soldatenfrau, dem jahrelangen Alleinsein, der Zukunft, die vom Krieg versperrt ist, und auch von einem Land, das sie als nicht dankbar gegenüber all den Opfern und Einschränkungen seiner Bewohner empfindet. Die Regieassistentin des Abends erzählt von sexuellen Übergriffen eines Regisseurs vor etwa 3 Jahrzehnten und dem systemischen Schweigen über den Missbrauch. All diese Bekenntnisse münden in einen Aufstand der Frauen, dem sich auch die männlich gelesenen Performer anschließen. Der Eindruck entsteht, dass hier eine neue Ukraine geboren wird. Eine, die über die gängigen Heldenerzählungen hinausgeht und sich auch den inneren gesellschaftlichen Problemen stellt. Festivalchefin Kristilowejte sieht ihr Land im 4. Kriegsjahr in einem fortgeschrittenen Prozess der Bewusstseinsbildung.
For me, adults need to be adults, because when the war started, I understood that we were very naive nation.
Erwachsene müssen Erwachsene sein. Als der Krieg startete, waren wir, glaube ich, eine ziemlich naive Nation. All die Performances versuchen jetzt aber, erwachsen zu sein. Sie wollen die Prozesse, durch die wir gehen, realistisch beschreiben. Denn wer die Realität nicht akzeptiert, kann auch die Zukunft nicht ändern.
Accept the reality, you can't change the future.
Das Festival ist ein erster Aufschlag. Es soll auch in den kommenden Jahren stattfinden, mit immer mehr Gästen und mehr internationalem Erfahrungsaustausch. Für die aktuelle Ausgabe hoffen die Festivalmacherinnen, es sind hauptsächlich Frauen, dass dieser Ton nie erklingen möge. Der Warnton für den Luftalarm.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
Allerdings hat man sich in Kiew ganz pragmatisch auf dieses Signal eingestellt. Das Publikum geht in die Luftschutzbunker. Manche warten noch einfach draußen. Dauert der Alarm weniger als eine Stunde, wird weitergespielt. Im anderen Fall ein neuer Spieltermin angesetzt. Das Kiewfest zeigt, wie Kiews meist junge Theaterleute sich mit der Realität auseinandersetzen. Pragmatisch mit den Alltagsproblemen und kritisch zu den gesellschaftlichen Problematiken. Sie machen es mit der Energie derer, die wissen, dass sie den nächsten Tag vielleicht gar nicht mehr erleben. Und sie setzen sich trotz allem für eine bessere Zukunft ein.
Das zeitgenössische Theaterfestival Kiewfest in Kiew wirft einen neuen Blick auf die Ukraine nach mehr als 4 Jahren Krieg. Für uns vor Ort war Tom Ustrow.
Die geniale Stelle.
Der Regisseur Sebastian Hartmann ist dieser Tage mit gleich 2 Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und hier erzählt er, welcher Theatermoment ihn nicht mehr losgelassen hat.
Ich erinnere mich an eine Probe bei Peter Stein. Da inszenierte der für die Schaubühne Roberto Zucco und hatte ein doch eher naturalistisches Bühnenbild, wo es ein Zimmer gab, wo im Hintergrund ein Fenster war, aus dem sah man einen Bahnhof. Und es war eine Szene zwischen den beiden Eltern, die sich anfingen zu streiten. Und sie diskutierten und plötzlich hörtest du im Hintergrund aus dem Stereo einen Zug kommen. Und der Zug fuhr quasi per Sound über die Bühne und du sahst, wie die Eltern sich streiten, aber du konntest sie einfach nicht mehr hören, weil der Zug so laut war. Und als der Zug von der Bühne wieder runter war, war die Diskussion zu Ende und du hast alles verstanden. Du hast den Konflikt der Eltern verstanden, du hast die Situation verstanden und du musstest dazu nicht unbedingt die Wörter hören. Und das war für mich, ich weiß nicht, ob es jetzt genial war, aber das war für mich ein extrem prägender Moment als junger Mensch, der noch nicht wusste, dass er Regisseur wird, aber was ich später dann für mich in der Regie immer mitgetragen habe, also dass es andere Momente auf der Bühne gibt als alleine das Wort, die dir eine Geschichte vermitteln können. Und seitdem bin ich Jäger dieser Momente.
Ein Jäger dieser besonderen Momente. Regisseur Sebastian Hartmann war das über eine geniale Zugfahrt in Peter Steins Roberto Zucco. Für Rang 1 sagt Janis Elbira damit, machen Sie's gut.